Herr Rossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Scharagni.
Ja, danke schön, Herr Rossel. Der Atomstreit mit dem Iran ist offenbar in seiner letzten Phase. Beide Seiten, also Iran und die Gruppe 5+1, sind optimistisch, dass eine Einigung nahestehe. Dazu würde ich gerne mal, Herr Hassel, Ihre Analyse hören.
Ja, das ist ein ziemliches Auf und Ab mit dieser nahen Einigung. Und deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Allerdings, wir kommen ja sicher gleich zu sprechen auf die allerneuesten Entwicklungen. Jetzt gibt es hier gewaltige Störungen. Die sind vorbei. So, auf die allerneuesten Entwicklungen. Und diese allerneuesten Entwicklungen lassen hoffen. Aber lassen wir uns einmal noch zurückschauen auf das, was im Juli passiert ist. Denn da hat ja Teheran drei Punkte verlangt. Erstens, die Atomenergiebehörde in Wien solle aufhören, nach dem Ursprung von atomarem Material zu suchen, das im Iran an Orten gefunden wurde, die vorher nicht als Nukleareinrichtungen deklariert worden waren. Das heißt, man hat irgendwo sozusagen nukleare Spurenelemente aufgetrieben, hat die in eine Probe gepackt und hat gesagt, guck mal, da hat der Iran wieder mal das Abkommen gebrochen. Und sowas nervt, weil das natürlich unfundiert ist und keinen Sinn macht. Und das ist sinnvoll, wenn Teheran das hier tut. Zweitens wollte der Iran von den USA eine Garantie, dass die Einigung nicht wieder kassiert wird. Das ist natürlich eine schwierige Garantie, klar. Aber die dritte Forderung, die bezog sich dann auf Wirtschaftsunternehmen der iranischen Revolutionsgarde. Und das ist natürlich ein krasser Eingriff gewesen, dass die USA einfach gesagt haben, ja, also die Revolutionsgarden, das sind ja Terroristen und deswegen dürfen wir deren Firmen sanktionieren. Der Sinn des Atomkommens war ja eigentlich, dass die Iran voll zugelassen wird und endlich auf Augenhöhe international Handel und Wandel treiben darf. Nicht? Sonst wird man nicht, wie soll man sagen, 10 Jahre seines Atomprogramms zurückdrehen, wie das 2015 passiert ist beim ersten Abschluss. Das sind Dinge, da ist ja der Iran im Grunde genommen schlecht dabei weggekommen, weil der Westen ja letztlich das erste Atomabkommen nie eingehalten hat, bis es dann von Trump sozusagen vollkommen abserviert wurde mit einem Federstrich, was dann Joe Biden hinterher als eine Riesenfehlentscheidung und Dummheit kritisiert hat. Das ist das. Also eine Garantie von den USA, dass sie eine Verträge einhalten, die wird es vermutlich so niemals geben. Das haben die Amerikaner sich wohl auch ausbedungen, dass sie das nicht müssen. Das ist kein solider Staat, muss man sagen, die USA, was Verträge angeht. Die schließen einen Vertrag und das bedeutet, heute sind wir sehr für diesen Vertrag. Was morgen ist, wissen wir nicht. Und das muss man einfach wissen als Vertragspartner der USA. Und das fällt hier schwer, weil vom Iran ständig Einstiegsopfer verlangt werden in den Vertrag, der dann nachher von den USA wieder aufgekündigt wird. Die Opfer sind dann weg. Und tatsächlich wurde ja auch eben von den anderen Mitgliedern sozusagen nicht alles getan, um diese berühmte Augenhöhe und die völlige Bewegungsfreiheit Teherans in irgendeiner Form sicherzustellen. Wir haben hier verschiedene Debatten auch, nicht? 300 Millionen Euro oder Dollar hat die Bundesbank vom Iran einfach mal eingefroren. Sowas nennt man normalerweise Diebstahl. Es geht um größere Summen in Südkorea, höre ich, im Milliardenbereich. Also da gibt es weltweit ganz hübsche Schulden beim Iran sozusagen. Die müssten mal zurückgegeben werden und dann, was ich glaube, aber wir werden das auch sicher nicht alles erfahren, was Teheran da vorgeschlagen hat, ist es sinnvoll, natürlich von der Teheran-Seite aus, hier einmal zu sagen, Leute, bei diesem Mal müsst ihr den Vertrag aber wirklich alle erfüllen. Wir werden nicht nochmal so eine Schwachstromnummer unterzeichnen, die uns alle Opfer abverlangt. Die werden auch vorneweg gleich erbracht. Innerhalb von wenigen Monaten und dann hört man von euch nichts mehr, was eure Erfüllung angeht. Und diese Dinge, die sind eigentlich tatsächlich wichtig. Und es ist für mich hier nur interessant, wie man das da formuliert hat, nämlich so, dass man es vom Westen aus ablehnen könnte. Aber ich denke mir, der komplette Text aus Teheran, der wird wesentlich schlauer sein, als das, was ich hier zum Beispiel im Tagesspiegel als angebliche drei Punkte lese, nicht wahr? Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man nämlich tatsächlich nicht wirklich erfährt, worum da im Einzelnen verhandelt wird. Und das ist wahrscheinlich auch, oder jedenfalls in guter Hoffnung, optimistisch gesprochen, ein Positivum, dass nicht über alles geredet wird, weil dann kann ganz ungeschützt gesprochen werden. Und das ist immer wichtig, wenn man eine gute Einigung erzielen will. Also das ist im Moment die Situation, die für mich so aussieht, als sei in der jetzigen Lage die Wahrscheinlichkeit sehr stark gestiegen. Aber wir wissen sozusagen, die Musik und die Geigen im Himmel, die liegen eigentlich in den letzten Metern. Da erst zeigt sich, wie ernsthaft ist die andere Seite, wie ehrlich auch. Und kann der Iran sich darauf verlassen, dass er nicht wieder Vorleistungen erbringt, die von den anderen in der Nachleistung nicht, wie soll man sagen, unterfüttert werden, sodass der Iran wieder ganz alleine mit seinen Vorleistungen dasteht. Das ist wahrscheinlich die entscheidende Hürde bei diesem Vertrag, dass der Westen im Moment sich sehr dringend freuen würde, wenn iranisches Öl und Gas in gewaltigen Mengen endlich auf den Markt kämen, um hier diese völlig durchgedrehten Preise wieder einzufangen, das ist ja keine Frage.
Herr Hostel, aktuell ist das die EU-Trio, also Deutschland, Frankreich und England, ja, dem Iran über den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, wie Sie sagen, ihren letzten Vorschlag unterbreitet haben. Borrell sagt jetzt dazu, dass die Antwort Irans, die auch an die USA weitergeleitet worden ist, positiv sei. Das ist aber eine vage Formulierung. Man weiß nicht, wie man diese Formulierung auslegen sollte. Was meinen Sie dazu?
Also zunächst mal ist sie das. Das gilt ja in der Diplomatie eigentlich immer, was ich hier verkünde, ist im Grunde Schulwissen. Ja, ist es ja immer so, man nimmt erstmal die Dinge als Face Value, man nimmt die als so an, wie sie gesagt sind, nämlich gut. Okay, man ist positiv davon gestimmt. Aber der Teufel oder wie der alte jüdische Bankier Warburg gesagt hat, der liebe Gott sitzt im Detail. Und hier wissen wir nichts, das habe ich vorhin schon angedeutet, in dem Wissen, dass wir da gleich drüber reden werden. Wir haben keine genauen Einsichten. Und jetzt, wie soll man sagen, haben wir das Problem, wie sollen wir über Dinge reden, die wir gar nicht genau wissen? Und deswegen habe ich versucht, eben gerade mal so eine Linie anzubringen, nach der man fahren könnte, damit das alles ganz gut geht. Und eben auch zu sehen, dass das westliche Interesse stark gestiegen ist. Aber wir haben eben noch gar nicht gehört, wie soll man sagen, oder noch gar nicht gesehen. Hören kann man ja auch viel, nämlich aus Israel. Darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Man kann ganz klar sagen, dass die Unterschrift unter so ein Atomabkommen auch in Israel mitgestaltet wird. Oder sagen wir so, der letzte Meter vor der Unterschrift unter das Abkommen, in dem hat Israel ein gewaltiges Wörtchen mitzureden. Und Israel hat inzwischen seine Haltung radikalisiert. Das muss man eindeutig sagen. Also immer wenn es auf Atomvertrag kommt, ist die Reaktion ganz stark und sehr grundsätzlich negativ. Und das sind Dinge, die sind gefährlich. Und hier muss sozusagen auch Teheran auf den letzten Metern mit den Vereinigten Staaten darauf achten, dass es etwas schriftlich gibt. Auf Erklärungen aus Washington zu diesem Thema würde ich mich als Iraner nie einlassen. Das ist absolut gefährlich und sicher auch nicht klug und wäre auch eher jungen Politikern zuzutrauen, die nämlich die lange traurige Erfahrung, Teherans mit israelischer Lobbymacht in den USA zu tun haben. Das ist etwas, was tatsächlich für jedes Abkommen, das in Teheran, das in Iran einschließt, hochgefährlich und sehr brisant. Und das sind die Dinge, die eben hier auch letztlich nicht klar auf dem Tisch sind, aber eher mit einem negativen Zeichen versehen, als zum Beispiel das positive EU-Zeichen.
Herr Hostel, lassen Sie wir uns hier so ein bisschen mehr drauf eingehen, auf das Verhalten Israels gegenüber diesem Abkommen. Israel und israelische Politiker waren von Anfang an gegen jedes Abkommen mit dem Iran.
Ja.
Und als Trump, der damalige US-Präsident, im Mai 2018 aus dem Vertrag ausstieg, äußerte sich der damalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sehr froh darüber.
Ja, klar.
Und nun ist es bei dem derzeitigen Regierungschef in Israel genauso. Wir wissen, dass vor kurzem Lapid sich mit dem Bundeskanzler Scholz auch darüber berät. Aber die Frage bleibt doch, warum Israelis gegen jedes Abkommen mit dem Iran sind.
Im Grunde möchte Israel den Iran in den Boden treten. Das ist, glaube ich, die richtige Sichtweise dazu. Ich kann mir da nicht helfen. Das ist so unkonstruktiv, was hier passiert. Und das hängt damit zusammen, dass letztlich im ganzen Nahen Osten der Iran die harte Macht ist, sozusagen, die so im Hintergrund vielleicht irgendwo schlummernde Groß-Israel-Pläne nicht zulassen wird und die auch sonst den steilen Weg, wie soll man sagen, zur regionalen Supermacht den Israelis einfach nicht so kampflos überlassen will. Das ist Israel sehr wohl bewusst. Die dominieren mit ihren mit Sicherheit mehr als 300 Atomsprengköpfen, die offiziell angegeben sind, ohne jede Kontrolle aus der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, agieren die da im ganzen Nahen Osten vogelwild, haben von Trump sozusagen mit allerhand Umdrehungen der verschiedenen Arme von Staatsmännern aus der islamischen Welt gewaltige Fortschritte gemacht. Und das wollen die. Das sehen die nicht als etwas an, wo man sagt, okay, jetzt werden wir mal für ein paar Jahre Ruhe geben und ganz friedlich und artig sein und erst mal schauen, dass wir diese ganzen Gewinne, die wir da gemacht haben, wie man so schön sagt, im Wirtschaftsdeutsch konsolidieren. Das heißt, man lässt die etwas sich setzen, sich festigen und schaut, dass das alles seinen guten Gang geht und dass die Beziehungen wirklich gut gehen. Nein, Israel verfolgt eine ganz andere Politik. Wenn man da sozusagen ein Fingerchen hinreicht, dann muss man froh sein, wenn man nur den Arm hingeben darf am Ende. Das ist so ein bisschen das Problem der israelischen Außenpolitik. Die ist einfach zu radikal und zu schnell. Das schadet Israel auch eigentlich auf die Dauer. Und im Prinzip habe ich die Befürchtung, dass das hier auch genauso geht, dass man jetzt von Trump Dinge versprochen bekommen hat, die Biden nicht gehalten hat. Und dass dieser israelische Drang nach vorn zu preschen und der US-geführte westliche Drang ein Stückel nachzugeben und mit dem Iran in ein vernünftiges Fahrwasser zu kommen, sodass man auch seine Energiebedürfnisse wieder vernünftig stillen kann, dass das jetzt gerade gegeneinander prallen könnte. Das ist sehr, sehr unangenehm. Und das ist auch deshalb unangenehm, weil Donald Trump wieder an die Macht strebt. Und es kann durchaus sein, dass die zweite Hälfte der Joe Biden, der offiziellen Joe Biden-Amtszeit, vollkommen überschattet ist davon, dass Israel in Vorfreude auf eine neue Trump-Präsidentschaft gewaltig mit den Hufen scharrt und sehr ungeduldig sich aufführt und ansonsten auch aggressiv und letztlich dabei ist, mit seiner Lobbymacht in den USA die Biden-Präsidentschaft nach einer Sitzung sozusagen, nach einer Legislaturperiode zu beenden. Diesen Mechanismus müssen wir im Auge behalten.
Herzl, noch etwas in diesem Zusammenhang. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat am Montag in einem Interview mit einem israelischen Radiosender gesagt, sollte das Abkommen tatsächlich unterzeichnet werden, würde Israel eher eine militärische Option in Betracht ziehen. Also hier ist so ein Widerspruch, wenn eine Einigung erzielt werden sollte, warum dann eine militärische Option?
Naja, das ist auch so eine Sache, die ist auch interessant, weil die so einfach nicht ist. Wir haben diesen Wunsch nach einer militärischen Option jetzt seit wirklich vielen, vielen Jahren. Ich würde mal sagen, ungefähr seit 15 oder 20. In allen möglichen Schattierungen, Israel schlägt zuerst zu, verwickelt sich in einen furchtbaren Kampf. Natürlich wird so getan, als hätte der Iran zuerst zugeschlagen. Das wird man schon irgendwie hindrehen mit unseren wunderbaren Lügenmedien. Ja, und irgendwann kommen dann die USA an Bord und helfen den Israelis aus der Patsche, weil alleine schaffen sie es nicht gegen den Iran. Das ist so ein Szenario gewesen. Lass uns doch anfangen, wir sehen dann schon mal weiter. Und genau dieses Szenario ist unter Trump, also mit einem ziemlichen Gebrüll seines damaligen Verteidigungsministers Mad Dog Mattis, einigermaßen, wie soll man sagen, niedergeschrien worden, buchstäblich. Das heißt, da sind Wunschträume der Israelis im Gange, die Trump auch nicht erfüllen wollte. Und ich glaube nicht, dass der alte Donald Trump hier an dieser Stelle etwas nachgiebiger geworden ist. Er bringt ja so einiges auf die Beine, aber er weiß, dass seine, wie soll man sagen, radikal pro-zionistische Politik, ja, also das ist auch schon so stark gewesen, dass im Prinzip es ihm nicht genützt hat und wie man sieht, seine Wiederwahl wurde trotzdem vom Deep State verhindert. Damit hat der arme Joe Biden gar nichts zu tun, der hat keine Ahnung von so etwas und ist auch nicht in der Lage, das zu organisieren. Das sieht man an seiner Politik. Das haben schon andere Drahtzieher gemacht. Und die haben Donald Trump das Amt gekostet. Und damit sieht man, so wahnsinnig wichtig war dem Deep State offenbar nicht, dass diese radikal pro-zionistische Politik Donald Trumps fortgesetzt wird. So, und jetzt steht er also im Hintergrund sozusagen als großer Schatten. Noch immer ist nicht klar, ob er als Präsident überhaupt kandidiert. Und Israel stößt solche Töne aus, das muss man auch nicht allzu ernst nehmen. Denn Israel, das bleibt ein ehernes Gesetz, 500 Atomsprengköpfe hin oder her. Israel kann mit Teheran nicht alleine fertig werden. Das wissen die Israelis ganz genau. Und deswegen spekulieren sie auf die eine oder andere Art mit irgendwelchen Propagandatönen, die sie dazu äußern, immer wieder darauf, sie könnten die USA doch gewinnen und die werden das nicht tun. So klar und krass sage ich das im Moment, nicht in absehbarer Zeit, nicht in den nächsten Jahren. Und auch Donald Trump wird von seinem gesamten Stab kein Okay dafür kriegen, dass Israel Teheran angreift. Das wird nicht passieren, das sehe ich nicht kommen.
Herr Stell, wie Sie sehen, sind alle Seiten optimistisch, dass doch eine Einigung erzählt wird. Keine Seite bestreitet das nun. Ja. Aber wie sehen Sie als so einer, der auch die Dinge seit Jahren beobachtet und verfolgt, sind Sie auch genauso optimistisch?
Ja, ich bin jetzt ziemlich optimistisch tatsächlich. Gerade habe ich mit Ihnen in den letzten Minuten sehr anstrengend, wie soll man sagen, die israelische Gegenwehr beerdigt. Jetzt schauen wir doch einmal, was da alles drin ist. Es gibt andere Anzeichen, die ich auch sehr positiv finde, nicht, dass Südkorea Milliarden zurückgeben könnte an den Iran, ungefähr 6. Das finde ich wichtig. Ich fände es nicht schlecht, wenn Deutschland seine 300 Millionen auch zurückgibt, obwohl das vergleichsweise Peanuts sind, ein Zwanzigstel davon. Also wir schauen uns das an. Wie gesagt, die Musik liegt in den letzten Metern. Und wenn Teheran hier hart bleibt und lässt sich bitten, ist es gut beraten. Man soll auf den letzten Metern dem Westen nicht nachgeben. Die geben nach, denn die haben die viel schwierige Position. Das sind so und so viele verschiedene Staaten. Alle haben verschiedene Interessen. Und da ist es schwer, im Detail plötzlich alle auf einen Punkt zu nageln. Das weiß man in Washington auch. Deswegen hat Washington immer so ein bisschen Angst, wie viel zum Beispiel die Europäer da nachzugeben bereit sind und dass die Europäer hier Kompromiss machen wollen, da Kompromiss machen wollen, den Joe Biden nicht machen darf. Das sagen ihm seine Deep State-Herrschaften. Und das ist ein Problem, das man da in Washington hat. Das ist nicht unseres und letztlich weiß auch der amerikanische Deep State, die können dies oder das machen, aber so ganz 100% lässt sich dieser nicht so besonders kohärente Laden, der auch nämlich der EU-amerikanische, der NATO-Laden sozusagen, lässt sich der gar nicht so ganz, ganz hart anfassen. Das hängt auch damit zusammen, wir haben zum Beispiel jetzt letzten Samstag eben diese berühmte Schlagzeile in der Süddeutschen gehabt, der Westen sei kriegsmüde. Was die Ukraine angeht nämlich. Und auch da haben wir von Joe Biden mehrfach, nicht besonders klug, ehrlich gesagt, offen gehört, wie schwierig es sei, die Europäer auf Linie zu halten. Und das sind Dinge, die wir hier auch an dieser Frage sehen. Natürlich haben die Europäer ein Interesse daran, demnächst etwas billiger an ihre wahnsinnigen Energierohstoffbedürfnisse zu kommen. Und das ist tatsächlich etwas, was in den USA weniger eng ist, neben vielen anderen Problemen, die die EU hat, nicht zuletzt wegen amerikanischer Politik. Und das alles führt mich dazu zu sagen, ich bin doch insgesamt optimistisch.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Shavagni.
Ja, danke schön.